Hallo zusammen und willkommen hier zurück an der Weltfriedenswoche bei Radio Chico. Es ist auch schon der letzte Tag angebrochen, aber schaltet noch nicht um, weil wir haben ganz spannende Sachen und Interviews auch noch am letzten Tag für euch vorbereitet. Bei mir jetzt hier im Studio ist der Andi Egli. Er ist ein sehr bekannter Schweizer Fußballer und für das ihr ein Bild habt, was er alles schon so gemacht hat in seiner Karriere, tue ich noch ein paar Fakten über ihn erzählen. Er ist nämlich insgesamt 5-mal Schweizer Meister geworden. 4-mal mit GC und 1-mal mit Servet. Und Schweizer Cup-Sieger ist er auch 4-mal geworden und das mit GC. Und jetzt habe ich die Ehre, ihn im Studio zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Egli.
Hallo.
So, jetzt habe ich ja schon erwähnt, ihr habt ja grosse Siege hinter euch gebracht. Hat es da einen Unterschied gegeben, wie man Schweizer Meister oder wie man Schweizer Cup-Sieger feiert?
Ja, die hat es natürlich zweifellos gegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Jahre Anlauf gebraucht habe damals bei GC, von 1978 nämlich bis 1982, bis wir den ersten Titel haben können gewinnen. Und der erste Titel, ich glaube, dass das von den Emotionen her natürlich der herausragendste ist, wenn du das erste Mal in so einer Fußball-Schweizer Meisterschaft im Profibereich so einen Titel kannst gewinnen, dann kennt die Freude natürlich keine Grenzen. Und die Leidenschaft und die Begeisterung, die kommt auch entsprechend zum Ausdruck. Und ich mag mich erinnern, dass es ein Heimspiel war, wo wir Vevespor 6-0 geschlagen haben und dann können den Titel feiern. Und das war ein Riesenfest gewesen. Und die anderen, die dann unmittelbar hinten reingekommen sind, der zweite, nämlich ein Erfolg von der Bestätigung, ist sicher auch etwas ganz, ganz Spezielles. Und der dritte und der vierte, das ist dann schon fast wirklich ein bisschen gewohnt. Es ist schön, eine Bestätigung, dass man etwas gut gemacht hat, aber nicht mehr so emotional, so aufwühlend wie der erste.
Okay, also schon fast ein bisschen Routine geworden.
Genau.
Wenn man schon so. Noch zu eurem Spielverlauf. Ihr habt ja von 1978 bis 1984 bei GC gespielt. Und nachher von 1984 bis 1985 hat er ein Jahr in Borussia Dortmund gespielt. Wie ist der Wechsel genau zustande gekommen?
Ja, das war eine Zeit mit den 80er Jahren, wo es relativ wenige Transfers über die Landesgrenzen rausgegeben hat. Es hat Ausländerbeschränkungen gegeben in den Vereinen. Also es ist auf 2, maximal 3 beschränkt gewesen. Und der Umstand auch, dass man nur hat können einen Transfer machen, wenn man den Goodwill eben vom Präsidenten gehabt hat. Selbst am Ende vom Vertrag hat man nicht können gehen, ohne dass der Verein, der einem hat wollen, etwas gezahlt hat. Das hat dazu geführt, dass praktisch keine Anfrage gegeben hat, weil das natürlich die Vereine abgeschreckt haben, grosse Transfersummen müssen zu zahlen. Mir ist es aber gelungen, dort, nach 6 Jahren loyaler Spieltätigkeit für GC, der Präsident hat zu überzeugen, dass ich mich doch gerne sportlich weiterentwickeln und in die Bundesliga dann wählen. Also von dem her, bin ich eigentlich dankbar gewesen, dass ich überhaupt den Transfer haben können machen. Heute ist es ganz anders. Heute ist es fast das Gegenteil der Fall. Ja, Jahr für Jahr oder zweimal im Jahr sogar gibt es ja Transferperioden. Und da gibt es unglaublich viele Spielerwechsel von einem Verein zum anderen. Wir haben ja jetzt gerade im Sommer eine verrückte Transferzeit erlebt, wo in Europa insgesamt fast 1400 Profispieler den Verein gewechselt haben. Also überhaupt nicht mehr vergleichbar, wie das gewesen ist noch vor 30 Jahren. Umso privilegierter habe ich mich damals gefühlt, dass ich in die Bundesliga schütten
durfte. Also denkt ihr jetzt, dass der Verein sich so vielleicht auch mit der sozusagen, ja, dass die Loyalität gegenüber dem Club nicht mehr so da ist, weil es den Spielern nur um das Geld geht? Oder denkt ihr, das hat andere Hintergründe, warum es so viele Transfers gibt?
Der Grund für den Systemwechsel ist ja das berühmte Bosman-Urteil gewesen, wo 1995 ja ein Spieler vor den Europäischen Gerichtshof gegangen ist, um seine Freiheit zu erlangen, wenn er am Ende vom Vertrag angelangt ist. Und das hat ja der Spieler nur gemacht, weil er natürlich gehindert worden ist, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, obwohl er im alten Verein nicht mehr können spielen konnte. Und dann ist der natürlich nicht zufrieden gewesen, und da kann ich absolut nachvollziehen, dass dann der vor den Richter gegangen ist und der Richter im Moment am Ende dann Recht gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahrzehnten natürlich immer mehr Spielerbewegungen entstanden sind. Nicht nur am Vertragsende, sogar eben während der Verträge mit diesen berühmten Vertragsauskaufsummen. Im Jargon sagt man ja dem Transfersummen heute, dass das eigentlich gang und gäbe worden ist, dass Spieler, die sich sportlich haben wollen, verbessern wollen, das Geld ist eine logische Konsequenz, dass das sicher auch ein Motiv war, dass da mehr und mehr Bewegung gegeben hat. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt verurteilen sollte, so wie es ist heute. Es ist einfach ein Teil von der Entwicklung vom Fußball auch und von der Popularität vom Fußball, dass halt in einem freien Markt eben Vereine da sind, die Geld anbieten für einen Spieler. Und dann gibt's andere, die für die guten Spieler auch noch Geld anbieten. Mittlerweile ist ja sogar auch der asiatische Raum in dem Markt vertreten, dass zum Teil die Transfersumme ins Unermessliche steigen. Was sicher sehr viel negative Gefühle auch gibt. Auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich etwas, was man einfach muss akzeptieren, weil es vom Markt bestimmt wird.
Und wie, also ihr seid ja dann, nach einem Jahr bei Borussia Dortmund wieder zurück nach GC spielen. Warum seid ihr dann, habt ihr gewechselt? Habt ihr recht dann den Vertrag fertig gehabt?
Oder nein, das war auch anders gewesen. Borussia Dortmund hat damals keine gute finanzielle Lage gehabt. Es war eine hohe Transfersumme zu zahlen gewesen, von fast 1 Million D-Mark damals. Das war ziemlich viel Geld gewesen. Und Borussia Dortmund hat das Geld nicht gehabt. Dann haben die das wollen abstottern. Und nach einem Jahr haben sie GC immer noch nicht gezahlt gehabt. Und dann hat sich GC gewehrt. Dann sind sie mit dem Dossier an die FIFA gelangt. Und FIFA hat dann Borussia Dortmund natürlich Druck gemacht, dass das Geld muss gezahlt werden. Muss ich zurück zu GC, weil ich faktisch immer noch GC gehört habe, weil ja die Transfersumme nicht gezahlt worden ist. Und dann bin ich konfrontiert worden von Dortmund mit der ganzen Sachlage. Und weil damals das Verhältnis von Lohnzahlungen Schweiz-Deutschland etwa auf dem gleichen Level war, zum Teil in den Spitzenvereinen in der Schweiz, wie Servet und GC, hat man sogar bessere Entschädigungen bekommen. Habe ich dann das Thema Sicherheit als oberste Priorität für mich eingesetzt, weil ich damals dann schon Familie hatte und habe entschieden, einen mehrjährigen Vertrag mit GC wieder einzugehen, wo ich ja in ein Umfeld zurückgekommen bin, wo ich kennt habe, schon von voran, wo ich gewusst habe, da kann man auch weiter erfolgreich spielen. Und dann ist dann der Entscheid gefallen, wo zwar sportlich auch für mich ein bisschen fragwürdig war, weil die Bundesliga war damals natürlich auch schon besser gewesen als die Schweizer Liga, aber ich habe dann den Aspekt Sicherheit ein bisschen höher eingeordnet als der sportliche.
Und jetzt allgemein so ein bisschen zum Spielen, der hat ja auch noch bei der Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Könntet ihr mir sagen, also hier geht es ja auch so ein bisschen um einen Frieden, hat man dort so ein bisschen mehr ein Gefühl von einer Vereinigung gehabt, weil man halt so Schweizer Nationalmannschaft war, oder ist das bei zum Beispiel GC genauso der Fall gewesen, so das Teamgefühl?
Es ist von der Emotion her sicher ein bisschen eine andere Geschichte gewesen. Wenn man in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt hat und aufgeboten worden ist, dann hat man natürlich vor allem das Land vertreten. Zu der damaligen Zeit hat es ein bisschen einen Röstigraben gegeben zwischen der welschen Schweiz und der deutschen Schweiz. Da hat es auch gewisse Rivalitäten gegeben. Da ist die Solidarität nicht immer in der letzten Konsequenz auch spürbar gewesen. Aber stolz ist man natürlich gewesen, für die Schweiz zu spielen. Und da ist ein bisschen auf einer anderen Ebene gewesen, Solidarität zum Spielkamerad, weder auf Vereinsebene. Weil wir das gerade vorne besprochen haben, wegen Loyalität gegenüber dem Verein, weil das damals ausgeprägt war, dass man relativ oft und lang beim gleichen Verein war, ist das Heimatgefühl natürlich ausgeprägter gewesen im Club wie in der Nationalmannschaft. Weil da sind ja von allen Regionen aus der Schweiz sind ja da die Spieler in der Nationalmannschaft zusammengekommen. Und trotzdem glaube ich, dass man sich auch dort entwickelt hat. Die Schweizer Nationalmannschaft, das hat ja dann sich so quasi gezeigt, dass man 1994 nach 28 Jahren Abwesenheit bei grossen Turnieren endlich einmal wieder für eine WM sich qualifiziert hat. Und das ist schon nicht zuletzt auch Konsequenz gewesen aus einer guten Zusammenarbeit innerhalb von dem Team, wo sich eben zusammengesetzt hat aus Deutschschweizer, Spieler aus der Romandie und auch sogar aus der Südschweiz. Also von dem her ist das ein sehr gutes Zeichen gewesen für eine totale solidarische Haltung innerhalb vom Nationalteam.
Das heisst, mit Fußball hat man auch so verschiedene Gruppen von Menschen, die sogar im gleichen Land leben und vielleicht eben sozusagen Konflikte hatten, können zusammenbringen und zu einem grossen Erfolg bewegen, was eigentlich auch ein sehr schönes Zeichen von Frieden ist. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Fairplay im Fußball zu sprechen. Das wird ja in den Medien und im Fernsehen stark kritisiert und thematisiert. Das ist zum Beispiel das Thema Schwalben oder der Respekt, der nicht vorhanden ist, zum Teil gegen Schiedsrichter. Wie seid ihr damit umgegangen als Fußballer?
Ja, in diesen 90 Spielminuten, wenn ich versuche zu reflektieren, dann mag ich mich erinnern, dass es halt einfach immer darum gegangen ist, versuchen, besser zu sein als der Gegner. Aufgrund von der Erziehung, die ich genossen habe, ist der Fairplay-Gedanke natürlich immer präsent gewesen. Und trotzdem hat man versucht, in dem Kampf, Mannschaft gegen Mannschaft und Mann gegen Mann, eben obzuziehen. Und da zweifle ich nicht daran, dass auch ich selber vielleicht manchmal Mittel angewendet habe, wo halt einfach Teil ist von Zweikämpfen. Ich mache ein konkretes Beispiel, wenn ich einen Gegenspieler muss decken, und er wartet im 16er noch auf eine Freistossflanke, wenn bevor der Ball unmittelbar gespielt wird, ich ihn ein bisschen schupfe, damit er vielleicht das Gleichgewicht verliert und dann nicht den Anlauf kann nehmen, wenn er sich vorgestellt hat, dann ist das ein Mittel, wo man kann als unfair bezeichnen, aber es ist Teil einfach von einem körperbetonten Spiel, auch was Fußball ist. Und ich finde die Diskussionen dann müssig, dann in so einem Fall von mangelndem Fairplay reden, weil es einfach eben Teil vom Spiel ist. Jetzt bin ich aber einverstanden, wenn es um Schwalben geht, dass man dort nicht selten den Eindruck hat, dass Spieler offensichtlich versuchen zu beschissen. Jetzt glaube ich aber auch dort, dass es relativ selten der Fall ist. Damit wollte ich sagen, dass man als Fernsehzuschauer schon oft den Eindruck hat, der macht jetzt einen Schwalb und hebt ab. Aber man darf einfach nicht vergessen, wenn in höchstem Tempo ein Stürmer versucht, einen Verteidiger auszuspielen, dann tut der manchmal auch seine Bewegungen nach den Handlungen vom Gegner eben abstimmen. Das heisst, wenn ein Verteidiger zum Tackling ansetzt, muss ich als Stürmer manchmal sogar präventiv vielleicht aufkumpen, um dem Tackling aus dem Weg zu gehen. Und bei der Landung kann ich dann vielleicht einmal meinen Lauf nicht mehr so koordinieren, dass ich noch auf der Beine bleibe. Also gehe ich in der Folge um, sieht dann vielleicht für den Fernsehzuschauer hure blöd aus. Und viele meinen dann, ja, schau, jetzt hat er wieder einen Schwalben gemacht, der bescheisst. Es gibt sehr, sehr viele heikle Momente, wo es wahnsinnig problematisch ist, wenn man dann einfach anklagt und sagt, der Spieler bescheisst jetzt. Ich bin auch heute noch nach wie vor der Meinung, dass grossmehrheitlich auch Fußballathleten wie in vielen anderen Sportarten, eine gute Gesinnung haben. Mhm. Dass sie das Thema Fairness auch für sich in Anspruch nehmen und entsprechend handeln danach. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen, wo dann vielleicht auch das Medium zu stark darauf fokussiert und durch das vielleicht dann der Fußball manchmal auch ein bisschen in Misskredit bringt. Das kann ich verstehen, weil ich manchmal mich selber aufrege, wenn ich im Match schaue und tatsächlich den Eindruck habe, da hat jetzt wieder einer beschissen. Aber es ist oft unverhältnismäßig in der Beurteilung.
Ja, also ich verstehe natürlich euren Punkt auch, weil ich mache selber auch Sport und es ist dann immer extrem schwierig, auch die Entscheidungen zum Teil vom Schiedsrichter von wegen, ja, der hat mich jetzt offensichtlich geschöpft oder das war jetzt offensichtlich gewesen und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, zu akzeptieren. Aber jetzt mal eine Frage zum Schiedsrichter. Würdet ihr sagen, der Schiedsrichter trotz Foul-Entscheiden oder auch richtigen Entscheiden, die für uns vielleicht anders interpretiert werden, ist eine Art Schiedsrichter, weil es ihn sozusagen wie braucht, weil irgendjemand muss ja die Entscheidung treffen.
Hundertprozentig einverstanden.
Und dann noch eine Frage zum Fairplay. Was ihr dort sozusagen davon haltet, ihr habt jetzt euren Standpunkt ja schon ein bisschen erklärt, dass ihr denkt, dass mehrheitlich sowieso fair gespielt wird. Und habt ihr euch dann auch mehrheitlich fair behandelt gefühlt von euren Gegnern auch zum Beispiel?
Es hat auch da Ausnahmen gegeben und an die erinnert man sich natürlich auch. Aber ich bestätige, es ist tatsächlich so, dass ein höheren Prozentsatz habe ich den Respekt auch von den Gegenspielern gespürt. Der Zweikampf als auch interessantes Teil von dem Sport ist etwas, was mit Haken und Ösen einfach um den eigenen Vorteil geht. Und da glaube ich, ist es einfach nicht selten ein Problem eben auch von den vom Medium, wo das dann einfach polarisierend darstellt. Und wenn der Medienschaffende vielleicht selber auch mal in dieser Rolle war als Fußballer, vielleicht sogar auf einem guten oder höheren Niveau gespielt hat, dann glaube ich, tut das ganz anders beurteilen, weder die das nicht erlebt haben, was eben im Kampf Mann gegen Mann oder heute auch Frau gegen Frau eben auf einem Fußballfeld auch passiert. Also, da glaube ich schon, dass man eine gewisse Zurückhaltung sollte auch an den Tag legen und gleichzeitig dort, wo es Fälle gibt, die offensichtlich sind, dass man die auch sanktioniert, weil der Fußball sollte nicht in Verruf geraten, eben durch so Bilder, wo man permanent mit Bescheissen zu tun hat, wo man den Eindruck hat, der Sport wird in Misskredit gebracht. Und da gibt es ja auch Behörden, die das eben müssen sanktionieren. Und da bin ich natürlich total dafür, dass man eben auch eine Beispielfunktion ja irgendwo hat und alles unternimmt auf dem Feld, neben dem Wille zum besser sein und zum siegen, dass der Fairplay-Gedanke immer wieder auch zum Ausdruck kommt.
Und zum Fairplay, könnt ihr mir einen von euren schönsten positiven Fairplay-Momenten vielleicht erzählen, die ihr gesehen oder sogar selber erlebt habt in eurer Karriere?
Da bin ich im Moment überfragt. Ich kann auch kein schlechtes Beispiel nennen. Mir kommt eine Szene gerade in den Sinn, wo unheimlich viel auch eben leider negative Image transportiert hat, wo damals beim Qualifikationsspiel Frankreich-Irland Thierry Henry das Händegoal gemacht hat. Thierry Henry war für mich ein außergewöhnlicher Spieler gewesen, auch ein fairer Spieler, der dort in dem Quali-Spiel riesen Chancen verpasst hat, um für den Fußball so ein bisschen die Lanze zu brechen. Eben, da gibt es sehr viel, wo die Fairness als Grundlage sehen für den Sport. Das ist leider ein negatives Beispiel, aber für mich eindrücklich gewesen, zum sehen, was da passiert, innerhalb von Sekundenbruchteilen, hat den Spieler auch den Reflex, um sofort können sich die Überlegung zu machen, oh, wie wirkt jetzt das in der Öffentlichkeit? Ich weiss ja ganz genau, dass ich das Goal mit der Hand erzielt habe. Und weil es gleichzeitig so wichtig war für sein Land, hat er wahrscheinlich eben auch in Sekundenbruchteilen sich überlegt, oh, da geht es um etwas Entscheidendes. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, ich lasse laufen.
Also in dem Fall nicht immer so einfach, das Fairplay wirklich auch durchzuziehen, obwohl man weiss, obwohl man den moralischen Hintergedanken natürlich immer hat. Jetzt kommen wir noch ein bisschen auf den Frieden zu sprechen, weil wir ja hier bei Weltfriedenswoche sind bei Radio Chico. Was bedeutet denn für Sie Frieden allgemein, für Sie persönlich?
Ja, Frieden hat mit Respekt zu tun, hat mit Vertrauen zu tun. Hat eben auch mit Menschenrecht zu tun. Wie gehe ich mit dem Mitmensch um? Und da finde ich, da haben wir selbstverständlich, vor allem erwachsene Menschen in Führungsposition, eine unglaubliche wichtige Rolle, die wir einnehmen. Und man soll Beispiel eben auch sein, was friedensstiftende Massnahmen eben auch betrifft.
Jetzt noch eine weitere Weltfriedenswochenfrage, die wir auch allen stellen. Wie das denn eure Friedensinsel aussieht? Also, welche Personen müssten da mit? Was müsst ihr auf dieser Friedensinsel unbedingt haben, damit ihr persönlich sozusagen wie Frieden könntet finden dort?
Ja, ich bin extrem privilegiert. Ich erlebe das vielfach, aus Jahr durch. Wenn ich daheim auf der Terrasse oder im Garten oder auf dem Balkon bin und nicht nur die eigenen Kinder da sind, sondern auch die Enkelkinder. Ich habe mittlerweile schon 6 Enkelkinder, im Dezember kommt das 7. Und wenn die alle bei uns daheim sind, dann ist das eigentlich ein Hort, wo Frieden ausstrahlt, wo für mich extrem erfüllend ist und ich auch dankbar bin, dass ich Teil bin von so einer Familie, wo immer wieder zusammenkommt und coole Sachen miteinander unternimmt.
Okay, dann merci vielmals, Andi Egli, für das Interview. Habt ihr euch Zeit genommen? Wie gesagt, vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und nicht immer gut urteilen. Und Frieden kann man auch in der Familie ganz einfach finden.